Talk About It, der Hackerschool Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die uns durch ihren Weg in die digitale Zukunft begeistern. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hackerschool Podcast Talk About IT. Bei mir ist heute eine Frau, die ich auch schon ein bisschen länger kenne, die ich aber in einer krassen Konferenz kennengelernt habe und sehr, sehr begeistert war von der ersten Keynote, die ich damals hören durfte. Claudia Plattner, herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen, grüß dich, schön dich zu sehen.
Du machst ja jetzt was anderes als damals, als wir uns kennengelernt haben. Was machst du denn so beruflich mal für Nicht-ITlerinnen erklärt?
Ja, also wenn mich das jemand da draußen fragt, dann sage ich immer, ich bin verantwortlich für die IT der Europäischen Zentralbank. Was im Wesentlichen heißt, wir kümmern uns um alles, was dort mit Computern anfällt. Von den Computern, die die Leute brauchen, von den Systemen, die man braucht, um irgendwie bei zwischen Banken Zahlungsverkehre herzustellen, was man braucht, um am Markt zu operieren, was man braucht, um Daten bereitzustellen, um am Ende des Tages Zinsentscheidungen zu treffen. Also alles so rund um IT, was in so einer Zentralbank so anfällt.
Was in so einer Zentralbank so anfällt. Und das koordinierst du auch am besten gleich noch mit ganz vielen anderen Leuten, weil du ja wahrscheinlich sehr, sehr abgestimmt vorgehen musst, oder?
Total. Also ich könnte versuchen, das alles alleine zu machen, würde höllen schief gehen. Das ist gar keine Chance. Das geht tatsächlich wirklich nur in der Zusammenarbeit mit allen unseren Partnerbanken, wenn man so will. Wir arbeiten im Verbund der europäischen Nationalbanken. Das heißt zum Beispiel die Bundesbank in Deutschland, die Banque de France in Frankreich, die Banca d'Italia in Italien und so weiter. Das sind seit dem 1.1. jetzt 20 Stück. Vorher waren es 19. Seit dem 1.1. ist auch Kroatien noch bei uns. Also alle Länder, die den Euroraum haben und alle Nationalbanken, mit denen wir da zusammenarbeiten.
Warum bist du in den Tech-Bereich gegangen? Was fasziniert dich daran?
Also die Geschichte ist eigentlich, dass ich da so ein kleines bisschen reingerutscht bin, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Das liest sich immer alles so furchtbar gerade im Lebenslauf, so war es aber gar nicht. Ich habe Mathe studiert und das kann man praktisch machen, das kann man aber auch sehr theoretisch machen. Ich befürchte, ich war ein bisschen mehr auf der theoretischen Seite.
Echt jetzt?
Echt jetzt. Ey, jetzt lachst du über mich, ne? Na, mach nichts.
Mit dir, ich bin immer begeistert.
Und dann war tatsächlich Dotcom-Blase und so weiter und dann war die große Frage, was mache ich denn jetzt? Und dann hat ein Studienkollege von mir tatsächlich angerufen und hat gesagt, du, ich habe eine Firma, die wächst, Kunde droht mit Auftrag, brauche dringend Hilfe, hast du Lust mitzumachen? Und dann bin ich da eingestiegen und von dem habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt und habe dort IT gelernt. Und zwar nicht nur irgendwie beherrschen gelernt, sondern tatsächlich auch lieben gelernt. Ich mache das unglaublich gern. Aber das war ein Stück weit Zufall, vielleicht ein kleines bisschen auch Ausbildung und natürliche Begabung, aber definitiv auch ein bisschen Zufall.
Kann ja nicht jeder immer so viel Glück haben mit Zufällen. Warum denkst du, ist ein leichter Zugang zu IT und vielleicht auch zu genau dieser Begeisterung so wichtig?
Also ich glaube schon, dass man die Dinge, für die man sich dann irgendwann begeistert, den muss man auf irgendeine Art und Weise auch ausgesetzt sein, den muss man kennenlernen. Da stolpert man nicht einfach so drüber. Ich meine, klar, heute ist jeder ein Digital Native im Sinne von, jeder kann ein Smartphone bedienen, also zumindest jeder, der heute irgendwie, ich sag mal, unter einem gewissen Alter ist, ziemlich sicher. Aber nichtsdestotrotz, wenn es wirklich darum geht, also Sachen nochmal zu programmieren, nicht nur zu nutzen, sondern tatsächlich wirklich auch mal da ein bisschen tiefer einzusteigen, sich mal zu überlegen, wie denkt denn so eine Maschine, wie macht die denn das, wie kriege ich denn dazu, die Dinge zu tun, die ich will, dann braucht es schon so ein kleines bisschen auch eine Heranführung. Es braucht auch so ein bisschen einen Zufall. Es braucht jemanden, der einen hier und da mal an die Hand nimmt und einen einfach mal diesen Themen mal aussetzt, das mal vorstellt. Und insofern glaube ich schon, dass das extrem wichtig ist, diese Zufälle produzieren.
Dass wir diese Zufälle produzieren, beides. Finde ich super spannend. Die Rolle der IT wandelt sich ja auch. Auch wenn man, du guckst dir das ja auch schon seit einiger Zeit jetzt nicht mehr theoretisch, sondern praktisch an und hast ja auch nicht nur die erste CIO-Rolle inne. Wie verändert sich denn die Rolle auch eines CIOs jetzt gerade über die Zeit? Also ich habe den Eindruck, es wird schon immer wichtiger, weil da unglaublich viel zusammenläuft, oder?
Absolut. Also am Ende des Tages ist das im Moment die Rolle, in der nicht nur alles zusammenläuft, sondern da wo tatsächlich wirklich die ganzen kompletten Synergien, die in so einem Unternehmen, in so einem Verbund auch existieren, gehoben werden können. Es ist das verbindende Element. Das ist das eine. Das zweite ist, am Ende des Tages ist jetzt IT komplett in wirklich allen Produktionsbereichen wirklich genau in der Mitte angekommen. Und dabei ist es eigentlich total egal, ob du Autos produzierst oder ob du Monetary Policy machst, ne? Also hier so unsere Zinsentscheidung und ähnliches. Völlig wurscht, was du produzierst, was dein Produkt ist. Am Ende des Tages brauchst du heutzutage für alles IT. Nicht nur für die Begleitprozesse wie so ein HR oder Finance oder was es da nicht alles gibt, sondern tatsächlich für die Produktion selber, was auch immer du am Ende des Tages leistest als Unternehmen, als Institution, um das auch am Ende des Tages auf die Straße zu bringen, brauchst du IT. Und zwar zieht sich das komplett durchs Unternehmen. Und deswegen, meines Erachtens, ich sage es immer so ganz provokativ, gehören CIOs längst in die Mitte der Boards, der Geschäftsführungen, der Vorstände. Weil ganz ehrlich, das ist heutzutage definitiv nicht unwichtiger als zum Beispiel Finance und HR. Und diese Vorstände gibt es auch. Du brauchst es. Am Ende des Tages kommst du heute nicht mehr ohne aus. So ist es.
Ich glaube, man muss ja auch nicht immer alles selber machen. Also ich kann mir vorstellen, ohne Details über deinen Job zu wissen, meiner Koordination von 20 Banken, ich wäre ja schon mit einer, vorsichtig gesagt, überfordert, wird es ja wohl nicht so sein, dass du den ganzen Tag programmierst. Dieses grundlegende Verständnis, okay, dass du gar nicht programmierst, aber dieses Verständnis zu haben, wie Sachen zusammenhängen, das ist wahrscheinlich schon super hilfreich, um auch genau solche Koordinationsfunktionen überhaupt übernehmen zu können, oder?
Also zunächst mal, niemand würde mir noch irgendeinen Admin-Zugang geben oder mich irgendwie näher ins Keyboard lassen. Ja, also das muss man mal ganz klar so sagen. Dafür bin ich auch schon lange nicht mehr gut genug, was schade ist, weil ich mache das super gerne. Aber das ist tatsächlich auf meine Freizeit beschränkt. Also insofern, nein, ich programmiere natürlich nicht mehr selbst. Das lassen die mich nicht. Und das ist auch gut so. Die sind auch so viel besser als ich. So, und jetzt aber nochmal zurück zur Koordinierungsrolle. Ich koordiniere das, also zunächst mal bin es nicht ich, sondern das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen. Wir sind allein in der EZB ungefähr 300 Leute, allein in der IT, die sich damit beschäftigen. Und hier geht es eigentlich darum, eine Zusammenarbeit zu koordinieren. Jetzt lassen sich Nationalbanken natürlich auch nicht immer einfach so koordinieren. Die haben schon auch ihren eigenen Kopf. Das heißt, das ist am Ende des Tages auch immer ein Zusammenwirken und ein sich konzentrieren auf, was wollen wir eigentlich gemeinsam für Europa erreichen. Und da geht es weniger um Koordination, als tatsächlich wirklich auch darum, eine Gemeinschaft zu schmieden, die sich gemeinsame Ziele setzt und die auch gemeinsam erreicht. Ja, das muss man schon ganz klar sagen. Und da ist es extrem hilfreich, wenn man den Bereich kennt, wenn man sich in der IT auskennt, wenn man im Zweifelsfall auch noch selber in die Tasten hauen könnte, auch wenn einen das keiner lässt. Weil hier müssen tatsächlich wirklich große, auch strategische Entscheidungen getroffen werden. Und dazu braucht es ein Gefühl dafür, was geht denn eigentlich? Was ist denn möglich? Wo ist die Technologie heute? Was sind die nächsten Sachen, die für uns wirklich eine Rolle spielen werden? Diese Dinge beurteilen zu können, ich glaube, da ist ein bisschen Grundwissen schon echt sehr, sehr, sehr hilfreich. Aber da bin ich auch nicht allein. Das haben eigentlich auch alle meine Kollegen, auch in den Nationalbanken, meine Counterparts dort. Die kommen alle ein Stück weit aus dem technischen Bereich. Die haben dieses Verständnis wirklich an und wir brauchen es auch.
Wir hatten ja unser letztes wunderbares Treffen bei der CIO des Jahreskonferenz in München. Und es ist ja nun mal aufgefallen, wir Mädels waren da jetzt nicht die Majorität, um das vorsichtig auszudrücken. Normalerweise frage ich, was braucht's denn, um mehr Frauen in die IT zu kriegen? Für dich die Frage leicht, leicht angepasst. Was brauchen wir denn, um mehr weibliche CIOs zu kriegen?
Also zunächst mal, wir mögen nicht die Majorität gewesen sein, weil wir waren definitiv die Lautesten. So viel dazu. wir hatten definitiv eine Menge Spaß und es war eine richtig, richtig schöne Gemeinschaft. Das ist ja schon mal was. Also, was braucht man, um mehr weibliche CIOs dahin zu bekommen? Also, ich persönlich, das ist echt ein Klischee, aber trotzdem, ich bemühe es mal. Ich glaube schon, dass wir uns die Mühe machen müssen, Frauen abzuholen und sie zu ermutigen. Wir neigen immer noch, also du und ich haben das Problem jetzt nicht, aber wir neigen immer noch viel zu viel dazu, darauf zu warten, bis wir Dinge wirklich hundertprozentig können, bis wir das Gefühl haben, wir sind hundertprozentig gerüstet für den Job. Und das ist nicht so. Das ist nie so. Das ist auch bei mir nicht so. Also es ist ganz, ganz oft so, dass ich denke, das, keine Ahnung, wie ich das jetzt mache, aber wir springen jetzt mal rein, es wird schon gehen. Und ich glaube, diesen Mut, den müssen wir unseren Kolleginnen auch wirklich vermitteln und sie wirklich ermutigen, zu sagen, probier es einfach, du kannst das. Ja, im Schnitt sind wir genauso gut wie die Kerle, wenn nicht noch ein bisschen besser, aber das ist natürlich gut. Das darf man jetzt alles nicht so ernst nehmen. Aber am Ende des Tages wirklich ermutigen und einfach mal machen. Dann geht das. Das geht wirklich. Also wir haben bei uns in der IT eine Fülle von unglaublich talentierten Frauen. Und es macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Es macht auch Spaß, die wachsen zu sehen. Das ist einfach, das ist gigantisch. Und davon gibt's eigentlich genug. Wir müssen die eigentlich nur ermutigen, da rauszugehen, zu zeigen, was sie können und dann auch die Verantwortung zu übernehmen. Die machen das gut, die machen das richtig gut.
Du hast dazu ja auch ein tolles Format entwickelt, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, eher so ein bisschen aus der Hosentasche, dass du ja auch über dein Team, ich weiß den Rhythmus gar nicht, gefühlt jede Woche, irgendeine tolle Frau vorstellst aus dem IT-Bereich, die einfach mal erzählen, was sie machen. Und ich habe auch nur gedacht, wow, wie bist denn du da drauf gekommen?
Das war tatsächlich wirklich aus der Hosentasche so ungefähr. Also was ist passiert? Es war der 8. März rückte näher und ich dachte, wir müssten da was tun. So, das, wir müssten noch mal was machen. Also weil ich laufe tagtäglich bei uns durch die Gänge oder in Videokonferenzen, also in virtuellen Gängen sozusagen. Und ich habe wirklich den Eindruck, wow, das sind richtig, richtig, richtig klasse Frauen. Die haben fachlich sowas von was drauf. Und da kommt so viel Substanz und so viel Inhalt. Was mache ich denn? Wie schaffe ich das denn, dafür zu sorgen, dass die irgendwie sichtbar werden? Und dann kam eben halt dieser Frauentag daher. Und da dachte ich, irgendwas müssen wir tun. Und der Zentralbank, da ist das natürlich alles ein bisschen gesetzter und ein bisschen konservativer, man kann sich das vorstellen. Und dann habe ich gedacht, nee, wir müssen jetzt mal was anderes machen. Wir müssen mal dafür sorgen, dass genau diese Frauen sichtbar werden. Auch nicht immer nur ein Board, sondern tatsächlich wirklich die am Ende des Tages dafür sorgen, dass so ein Laden läuft. So, und genauso haben wir dann irgendwie gesagt, ach komm, wir zeigen die jetzt mal. Und dann guckte ich mich so um und erzählte mal so durch, so auch in den Listen, okay, das sind genug. Also nicht für jeden Tag, aber doch zumindest für jede Woche schaffen wir es einmal pro Woche so eine tolle Frau auch vorzustellen. Und am Anfang haben wir dann auch mal ganz lieb gefragt, so hey, hast du Lust da mitzumachen? Da muss man so ein bisschen ermutigen. Und inzwischen kommen die von ganz alleine und sagen, ich will jetzt nächste Woche. Und das ist großartig. Das ist absolut wundervoll. Ich muss jetzt ganz dringend drüber nachdenken, wie wir da ein Anschlussformat für finden, weil zumindest theoretisch ist das in 2 Monaten vorbei und das will ja keiner, ne? Aber ich weiß noch nicht genau was. Also wenn du eine Idee hast, ich höre gerne zu.
Wir besprechen das spätestens bei den IT-Strategietagen dann in Hamburg. Das kriegen wir auch hin. Was denkst du, ist in dem Zusammenhang die Bedeutung von Netzwerken? Also wie gesagt, unsere Treffen finden ja auch meistens wirklich im Rahmen von irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen auf einem tollen Level statt. Was denkst du auch für Sichtbarkeit, für Übernahme von Verantwortung? Welche Aufgabe haben Netzwerke?
Also Netzwerke sind dabei super, 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 super wichtig. Also ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt, der schon viele Jahre zurückliegt, verstanden, dass Netzwerk tatsächlich am Ende des Tages ein Teil deines Jobs ist. Und wenn du das richtig machst, dann kann das der angenehme Teil deines Jobs sein. Also so jedenfalls empfinde ich das. Also ich pflege Netzwerke nicht nur einfach nur, weil sie mir was bringen, sondern tatsächlich, weil sie Spaß machen. Und darum liebsten pflege ich Netzwerke mit Menschen, die Spaß machen. Dann hat man ja auch ein bisschen Einfluss drauf. Und deswegen mache ich das auch so. Also was ich habe irgendwann vor Ewigkeiten, da war ich noch bei der Bahn, da gab es eine Veranstaltung, wo die versucht haben, ich sag mal so die bisschen ausgeflippteren der Bahn zusammenzusammeln. Und das war ein Geniestreich. Das war ein echter Geniestreich. Das war richtig gut. Und dann das war auch so ein bisschen mit einer Exklusivität ausgestattet. Also man musste dann nominiert werden und irgendwann rief mich einer an, du bist nominiert worden. Und ich so, wer bist denn du und für was? Ungefähr so. Und dann wurde ich also da mal hineingeladen, bin dann also da hingegangen. Und das schöne Gefühl war, das ist bei Bahn ähnlich wie auch jetzt, wenn man so das Gefühl hat, man ist jemand, der was machen will, der auch immer mal wieder auch gegen ein System anrennt, auch mal wieder gegen Wände rennt, weil er denkt, man muss doch mal jetzt mal. Dann kommt man dort in eine Gruppe von Gleichgesinnten und hat plötzlich das Gefühl, boah, bin ich ja gar nicht alleine. Da gibt's ja noch mehr von. So, und das war ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich habe das dann auch in der späteren Veranstaltung dann auch mal gesagt, das war so ein ganz kleines bisschen meine Tankstelle. Das heißt, immer dann, wenn man so auch gegen institutionelle Wände gelaufen ist, für 2-3 Monate und auch wieder energetisch ganz unten war und wieder Kraft brauchte, um die nächsten Wochen zu schaffen und auch zu sagen, nee, das kriege ich jetzt hin, ich komme durch diese Wand da durch, wir ändern das jetzt. Dann schafft man es dort, so ein kleines bisschen Kraft zu tanken. Und so ähnlich geht es mir jetzt nicht nur innerhalb einer Organisation, sondern auch mit den Netzwerken außerhalb. Menschen, mit denen ich mich unterhalten kann, Menschen wie du, ihr gebt mir Kraft. Ihr gebt mir Kraft, durchzuhalten und zu sagen, nee, das geht besser, ich kann das. Und ich schaffe das mit meinen Leuten, ich schaffe die zu motivieren. Wir gehen das nächste große Thema an. Wir schaffen es, auch diese Veränderung herbeizuführen und was besser zu machen. Darum geht's.
Also ich bin auch überzeugt immer bei den Ausgeflippteren dabei. Das ist so eine Lebenseinstellung. Und das ist, das macht einfach super viel Spaß. Hilft sowas, dieses ausgeflippte Gedankengut, auch ein bisschen dabei, genau auch sowas wie, was wir mit der Hacker School machen, auch in Unternehmen wie die etwas konservativeren, wie die EZB, reinzutragen, zu sagen, so, ich habe hier ein paar Jungs und Mädels, habt ihr Bock mitzumachen, wir begeistern Kinder?
Natürlich hilft es. Na klar hilft es. Also ganz ehrlich, als wir uns darüber unterhalten haben, ob nicht EZB mal mitmachen möchte, ich habe einen meiner Kollegen gefragt. Ruckzuck. Also da brauchte ich war einfach nur ganz klar, ja. So, ich war jetzt eigentlich, ich war am Ausholen, um eine Viertelstunde eine Rede zu halten, dass wir das doch mal machen könnten, dass es doch eine tolle Idee wäre. Ich wurde komplett ausgebremst, weil die Antwort war einfach ja. So, und ich frage mal noch ein paar andere. Gut. So, und dann habe ich nicht mehr viel gemacht, nur den Kontakt hergestellt und das war's. Und dann haben die Leute das selber übernommen, ja. Also, und das ist auch das Schöne an meinem Job. Manchmal muss man natürlich gar keine Wände durch, sondern man muss eigentlich nur das Richtige ins richtige Ohr flüstern und dann hast du da plötzlich ein paar begeisterte Mitmacher. Und die kamen wieder und haben gesagt, das war Spaß, das hat Laune gemacht. Und ich habe es auch in irgendeinem Kommentar irgendwo mal runtergeschrieben, ich glaube zumindest bei uns hier innerhalb der EZB. Ich kann mich sehr, sehr, sehr gut erinnern, wer mir das Programmieren beigebracht hat. Aha. Ich erinnere mich an diese ersten Momente. Das war mein Papa. Und das war so ein alter Computer, wo noch die Tastatur, der Bildschirm und der Computer selber in einem Gerät waren. Ja, kannst du dich erinnern? Also du wahrscheinlich nicht, aber ich kann das noch. Ich war 13 und mein Papa hat mir wirklich beigebracht, wie man Basic programmiert. Nicht Visual Basic, Basic. So, und das war so faszinierend. Und wenn irgendwer es schafft, also zum Beispiel eben halt hier die Graduate Students aus der EZB, die da bei euch jetzt mitgeholfen haben, an irgendeiner Stelle diesen Impuls in irgendeinem Schüler loszutreten und zu sagen, boah, das hat jetzt Spaß gemacht, eine Begeisterung dafür zu wecken, dann ist das was ganz, ganz, ganz Großes. Und insofern freue ich mich, wenn es irgendwelche Schüler gibt, denen man bei euch irgendwo sozusagen eine Tür öffnen kann. Und ich freue mich aber auch für die Kollegen, die das hier gemacht haben, die am Ende des Tages vielleicht irgendwann der Mensch im Leben eines anderen Menschen gewesen sein werden, der diesen Impuls losgetreten hat. Das ist großartig.
Da kann ich eigentlich gar nichts mehr oben drauf setzen. Ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr noch mehr davon machen, weil dieses Mindset zu teilen, das ist für mich der coolste Start, den man überhaupt noch im Urlaub haben kann. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken. Ich feiere dich und ich freue mich einfach, was wir in diesem Jahr alles noch anstellen. Danke, Claudia.
Danke, Julia. Ich freue mich auf 23 mit dir.
Na, haben wir eure Neugier geweckt? Dann erzählt von uns. Schickt Kindern unsere Kurse. Guckt auf unserer Website vorbei. Wir haben immer spannende Angebote. Der Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns riesig, wenn wir mit euch die Welt etwas verbessern können. Das war ein Interview von der Hacker School. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia.